Keine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wer stapft durch den Wald, erklärt dabei die Welt und gestaltet aktiv die Zukunft mit? Eine Elementarpädagogin beim Kindergartenausflug. Aber Spaß beiseite. Das Bildungssystem ist auf der Suche nach engagierten Elementarpädagoginnen und Pädagogen sowie Lehrkräften und hat aus diesem Grund viele neue Möglichkeiten für den Berufseinstieg geschaffen. So ist für jeden etwas dabei, zum Beispiel auch für QuereinsteigerInnen. Jede und jeder kann für sich unter gewissen Voraussetzungen, aber unabhängig von seinem Alter, die Entscheidung treffen, sich in einem pädagogischen Beruf in der Gesellschaft zu engagieren. Wenn auch du Lust hast, in der Schule oder im Kindergarten aktiv die Zukunft von Kindern mitzugestalten, dann schau auf die Webseite klassejob.at. Dort zeigen Personen, die bereits selbst PädagogInnen oder QuereinsteigerInnen sind, aus erster Hand, was das Tolle an ihrem Beruf ist. Und du findest alle Informationen zu den Ausbildungswegen und Jobmöglichkeiten im pädagogischen Bereich. Wer will schon zwei tote junge Menschen sehen, wenn er gerade seinen Lammbraten verspeist? Was zur Hölle ist hier los?
Romy und Julia, zwei tote junge Menschen.
Tote junge Menschen, während man ein totes Lämmchen verspeist.
Ja, genau, das Kind verspeist. Ja. Ja.
Langweilig wurde uns also nie.
Drama.
Carbonara. Ein Tisch in Wien, ein trashverliebter Lesezirkel, eine dramatische Kurzgeschichte aus einem Romanheft? Und wer Drama Carbonara schreit, übernimmt zwar das Vorlesen, humorvoll und gesellschaftskritisch reflektiert, wird die Geschichte aber von allen am Tisch. Los geht's!
Liebe Dramovichs, wir sind in Berlin!
Oh, juppie, yeah.
Praise the Lord, die Klassenfahrt geht weiter und wir takten ja den ganzen Tag wunderbare Gäste ein, damit sie Geschichten aus unseren Kälteheften mit uns lesen. Und jetzt gerade ist es am frühen Morgen für manche ist der halbe Tag schon vorbei. Ja. Es ist 10:30 in Berlin-Kreuzberg. Mhm. Und die Nora schaut recht frisch aus, Nora.
Ja,
wie geht's da?
Im Vergleich zum letzten Jahr fühle ich mich blendend.
Hashtag Morlock-Dilemma. Liebe Grüße.
Wer nachhören will.
Mhm. Liebe Asta, auch du, wunderbar.
Ja, danke, danke.
Sportlichkeit in der Adidas Heidel.
Im Adidas Heidel. Und das, obwohl wir gestern ja auch schon ein bisschen reingefeiert haben in den Aufenthalt. Herrlich. Aber willkommen, willkommen beim Frühstücksformat Drama Carbonara in dem Fall. Das heißt, für jene, die immer besonders genervt sind von Essgeräuschen im Hintergrund, sorry not sorry, heute gibt es nämlich Hummus und Oliven. Und wir haben gesagt, wir naschen und frühstücken einfach nebenbei, weil so nett ist.
Ja, ich will ja ganz kurz sagen, weil es mich einfach so sehr freut, ich habe zum ersten Mal seit Monaten ausgeschlafen.
Bravo.
Normalerweise in Wien mit diesem Alltag und diesen Kindern und dieser Familie, die ich extrem liebe, wache ich einfach um 5 auf oder vor 5, wie diese innere Uhr, und ich kann nicht mehr schlafen und es geht nicht, dass ich nochmal einschlafe, es geht einfach nicht. Aber nun hier in der gefühlten Freiheit, 9:30, Leute,
yeah.
9:30, das ist so toll.
Ich musste dich wecken.
Man musste mich wecken.
Ich habe dich geweckt.
Der Gast kommt in einer halben Stunde. Mit so einem Baudel auf.
Du hast ganz sehr rein. Entspannt reagiert, finde ich, dafür, dass
ja, ich war sehr verschlafen.
Es war
nur schön.
Ja.
Da kommen wir schon zu der vierten tollen Person, die wir am Tisch haben. Und die liebe Asta hat sie eingeladen, darum würde ich ihr das Zepter übergeben, um unsere Gästin vorzustellen.
Wir sitzen zu viert in dieser Küche. Heute mit einem Gast, der quasi sich ergeben hat aus einem anderen Gast, der letztes Jahr da war, nämlich der liebe Malakow. Malakow Kowalski, der uns so fantastisch dann auch noch am Klavier vorgespielt
hat. Liebe Grüße.
Es geht mal zurück in den Anfang des Jahres, wo die Folge mit Malakow rausgibt. Da gibt es ein herrliches Video, wo er uns was vorspielt am Klavier. Genau, und der Malakow hat uns empfohlen, die heutige Gästin, nämlich die liebe Sarah Lisa Volm. Servus, grüß dich.
Willkommen. Hallo.
Bei uns.
Schön, dass ich da
Tisch.
Sein darf.
Sarah Lisa, dein Lebenslauf für deine jungen Jahre liest sie irgendwie so Wow. Also ich habe mir natürlich ein bisschen eingelesen. Ich möchte beginnen mit, weil damit kann ich am meisten relaten. Du bist Kunsthistorikerin.
Ja, also ich habe das studiert. Ich arbeite jetzt nicht als Kunsthistorikerin.
Genau, aber du hast dann nur deinen Master noch draufgelegt und so später. Ne? Also ist schon, da kann ich halt am meisten relaten. So den Master, den schaffe ich nicht mehr, aber ansonsten Gratulation.
Dankeschön.
Aber du hast 1000 andere Sachen. Du bist nämlich Schauspielerin und Schriftstellerin und Produzentin und Regisseurin und Feministin und Mama und Kolumnistin und was ich nicht, wahrscheinlich nur 5 andere Sachen.
Hoffentlich nicht.
Wie viele Stunden hat dein Tag?
Ja, ich glaube, das Geheimnis ist schon, dass man halt auch sehr viele Dinge nicht macht. Also fremde Leute in die Wohnung lassen, damit die dann sehen würden, wie es da ausschaut, zum Beispiel. Das versuche ich oft zu vermeiden. Oder auch so, also ich gehe auch nicht zum Friseur. Und so, also man muss auch auf viele Dinge, glaube ich, einfach verzichten. Schlaf zum Beispiel,
das, ja,
also, da relate ich total.
Wann hast du das letzte Mal richtig ausgeschlafen? So ohne, dass die irgendwas rausgerissen hat?
Ich befürchte gestern.
Oh,
und zwar, weil ich nämlich eine, aber es war dann trotzdem nicht so lang. Also ich habe auch so lange geschlafen wie du, also auch irgendwie bis um 10. Aber ich war auch erst um 3 im Bett. Mhm. Aber trotzdem kann ich dann oft nicht morgens lange ausschlafen. Ich hatte aber eine Lesung oder eine Veranstaltung in Dresden und man saß dann noch lange. Und dann ist eben der Vorteil, wenn es nicht laut ist im Hotelzimmer. Also zu Hause ist es halt immer laut. Irgendjemand nervt einfach dann so um 7 spätestens. Und dann bin ich auch schlecht darin, wieder einzuschlafen. Aber so im Hotel schaffe ich es dann manchmal, mich nochmal umzudrehen und noch eine Stunde zu schlafen. Das ist so ein Geschenk.
Es ist so toll, oder? Eben hier ist wie im Hotel. Hier nervt niemand. Die Leute sind irgendwie so normal leise wie so Erwachsene.
So süß, euch zu beobachten, wie ich jetzt so verständig
strahlend
geschaut habe.
Strahlend.
Ja, spürst das auch. Ja.
Also wirklich so dieser geheime Kink auch. Also wo man denkt, wie lange hat man sich gewünscht, auf irgendwelchen Gästelisten zu stehen und für irgendwelche Sachen eingeladen zu werden. Und jetzt denkt man so, ja, okay, aber vielleicht reicht es auch, wenn ich an 4 Abenden die Woche irgendwo bin. Ich würde so gerne einen Abend einfach nur schlafen.
Ja. So war. Wir haben ja eigentlich noch eine 4. Dramadame im Bund, die auch 4 Kinder hat. Die liebe Jasna, die wollen wir an dieser Stelle grüßen, weil die kann nicht mit, weil die hat nämlich zwischendrin jetzt noch ein Kind geboren. Und ich glaube, mit der könntest du auch sehr relaten. Die war letztens, jetzt beginnt sie wieder zu uns zu kommen und aufzunehmen. Die war so, ich wünschte mir nur, dass ich wieder mal durchschlafen kann. Also weißt du, die ist noch diese Ebene vorher quasi, noch gar nicht ausschlafen. Wir sind nur beim Durchschlafen in Wirklichkeit, gell? Du, aber du hast wie viele Kinder?
4.
4. Und Altersrange, gib uns einen Eindruck.
Ja, es ist eigentlich alles super jetzt, weil das älteste Kind ist 14, das jüngste Kind ist 5, aber die sind jetzt alle in der Schule. Das heißt, eigentlich ist es also komplett neue Freiheit, weil die gehen morgens aus dem Haus und die kommen nachmittags wieder und die machen das selbstständig. Und seitdem ist eigentlich also ein komplett neues Leben bei uns.
Insofern. Und du bist immer sehr viel gleichzeitig quasi gewesen, aber du hast da 3 Bücher geschrieben in den letzten Jahren. Und das erste, da geht es ja auch ums Mama-Sein. Ne?
Ja.
Wie hieß das nochmal?
Mama Beat.
Mama Beat.
Genau, da hatte ich 2 Kinder und dachte ich, wüsste schon was über das Muttersein. ja, das kam so zufällig zu mir und war ein totales Geschenk eigentlich, dass irgendjemand meinte, willst du nicht ein Kapitel schreiben für mein Buch? Auch ein gemeinsamer Freund von Malakoff und mir, Malte Welding. Und dann wurde da aber gar nichts draus aus seinem Buch. Und dann fragte mich aber sein Agent, ob ich nicht aus meinem Kapitel ein Buch machen möchte. Und das habe ich dann gemacht.
Das ist jetzt 8 Jahre her. Welche Kapitel würdest du dem Buch jetzt hinzufügen mit 8 Jahre später 2 Kinder mehr?
Darf ich vorher noch ganz kurz wissen, worum es in dem Buch geht? Denn ich kenne dieses Buch nicht. Also bevor wir zum Hinzufügen.
Ja, Mama Beat handelt echt einfach vom Muttersein, aber relativ breit und fordert so ein bisschen mehr Entspanntheit. Also auch da schon so, man braucht gar nicht so viel, man muss nicht so viele Dinge kaufen. Väter können auch gute Mütter sein, was ja so mein Lieblingssatz überhaupt ist bei allem, weil das manchmal vergessen wird. Also es ging auch so ein bisschen darum, muss man überhaupt Mutter werden? So, ich glaube, ich würde es heute wahrscheinlich radikaler schreiben und also auch ehrlicher. Ich glaube, das habe ich mich da noch nicht so getraut, also so persönlich zu sein, weil ich mir dachte, so Gott, ist alles so peinlich. Und das wahrscheinlich, und ja, radikaler. Also das würde ich sagen, die Kapitel wären wahrscheinlich relativ ähnlich. Mhm.
Das klingt so, als hätte die auch der Feminismus weitergebildet, der in den letzten 10 Jahren so extrem stark in Europa jedenfalls, oder? In unseren Breitengraden fetzt der schon gut rein, finde ich. Also mich verändert das sehr und mich schult er und prägt er und verändert mich. Absolut. Bei dir klingt das auch so, als wärst du jetzt ehrlicher und könntest mehr zu dem stehen. Was ist vielleicht?
Ja, das weiß ich gar nicht. Also meine Haltung hat sich jetzt nicht geändert. Er ist nur notwendiger geworden. Mhm. Also wenn es natürlich in dem Buch auch schon darum ging, muss ich Mutter werden oder ne, was macht das, die Anforderungen, die an Frauen gestellt werden. Also im Idealfall sollst du alles sein und dann wirst du für alles kritisiert. Das war schon das große Thema, aber wir hatten nicht dieses große Ding mit Abtreibungen stehen plötzlich wieder zur Debatte.
Ja.
Und das hat sich natürlich verändert. Und wenn ich habe dieses Jahr auch ein Buch geschrieben, Das ewige Ungenügen, was sich mit dem weiblichen Körper beschäftigt, da gibt es echt so eine Passage, die ich gestern gerade erst vorgelesen habe, dass es so verrückt ist, dass ich das heute so dezidiert schreiben muss, dass es ein Freiheitsrecht ist und dass es um körperliche Selbstbestimmung geht. Aber das war halt gar nicht so notwendig in meinem Gefühl vor 8 Jahren, aber wir leben eher schon wieder in der Zeit der Regression. Also wenn ich mir anschaue, was in Polen los ist, was in den USA los ist, in Bezug auf diese Rechte und in wie vielen Bundesländern in Deutschland es auch immer weniger Ärzte gibt, die Abtreibungen vornehmen, habe ich so das Gefühl, wir müssen gerade wieder viel mehr auf die Barrikaden gehen, um Sachen, die man schon erkämpft hat, überhaupt zu erhalten.
Zu festigen, ja. Also es geht in dem neuen Buch, Das ewige Ungenügend, heißt das noch, genau, um diese Selbstbestimmungsthemen hauptsächlich und um den weiblichen Körper auch, ne?
Genau, also das heißt so, der Untertitel ist eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers und geht so um ganz viele körper-related Themen und was ich ja auch finde, was so ganz stark dahinter liegt, weil wir ständig weibliche Körper verhandeln, kommentieren, kritisieren und uns daran irgendwie abarbeiten. Dahinter liegt, glaube ich, schon ganz klar die mangelnde Freiheit weiblicher Körper und weiblich gelesener Personen. Mhm. Und das ist dann so die Ebene dahinter. Also was ist eigentlich politisch notwendig, damit Frauenkörper vielleicht auch mal frei sind.
Und du hast es jetzt vor kurzem was rausgebracht, ne?
Ja, das kam so im Ende April, genau.
Also wer sich anschauen will, was die Sarah Lisa an Büchern schon rausgebracht hat, wir werden natürlich alle Infos über dich in unseren Shownotes verlinken. Da kannst du dann mal nachschauen. Was mir jetzt interessieren würde, ist, ob du irgendeine Form von Affinität für Trash hast, weil das ist ja hier das kleine Trash-Universum, wo wir quasi auf der Trash-Ebene anfangen und dann die reale Welt drüber reflektieren. Also grundsätzlich Affinität für Trash?
Ich würde sagen, ich kann mich so wahnsinnig gut einlassen. Also auch wenn es mich jetzt nicht unbedingt dahin zieht, ich kann so Sachen sehr gut. Ich habe zum Beispiel eine große Kaschemmen-Affinität. Also wenn man so irgendwo auf einem Filmfestival ist, dann gibt es ja immer so die Option zu sagen, man sucht irgendwas, was da okay ist in diesem Ort oder was sich irgendwie so auch wieder, es gibt ja Leute, die suchen überall ihr Kreuzberg oder ihr, und ich liebe einfach Kaschemmen. Und ich kann dann auch mit Musik, die ich normalerweise nie hören würde, wirklich, also bis morgens um 5 auf irgendwelchen Bänken tanzen mit Leuten, mit denen man sich normalerweise nicht unterhalten würde. Und dann finden so Hardcore-Incels plötzlich auch die Feministin gut. Also da sind schon sehr witzige Dinge entstanden, wo man sich so denkt, oh wow, war ich da. Aber ich mag, das ist vielleicht auch so berufsimmanent, wenn man so Filme macht und gerne beobachtet, dass man halt es einfach liebt, in so Abgründe zu schauen. Mhm. Und so Sachen dahinter zu entdecken und eben auch den Müll von den Menschen, also von uns allen zu durchwühlen.
Von uns allen nämlich.
Genau. Mhm. Und das finde ich super. Insofern mag ich, glaube ich, alle Abgründe, die sich irgendwo auftun. Als
liebe Nora, würdest du als deutsch-österreichisches Bindeglied kurz für unsere österreichischen HörerInnen das Wort Kaschemme übersetzen?
Ein Beißel, ja, ich würde schon sagen ein Beißel, ja. Aber halt eher so ein abgeranztes, das nicht so
abgeranzte Kneipe.
Cooles, ja. Vielleicht auch eigentlich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Mhm. Also das Gegenteil einer coolen Bar.
Ja.
Und das Problem ist ja, also jetzt so als Deutsche darf ich das vielleicht sagen, dass natürlich Österreich aus meiner Sicht den Vorteil hat, dass eigentlich, so aus meinem Blickwinkel, jedes Beißel schon sehr cool ist. Also ich weiß nicht warum, aber für uns ist immer so Österreich immer noch erträglicher als alles hier.
Weißt du was, wenn du nach Wien kommst, dann laden wir dich ein, dass du mit uns eine Beißel-Rallye machst, eine Seidel-Rallye. Da geht man von Beißel zu Beißel und trinkt überall ein Seidel, ein kleines Bier. Ja? Und da wirst du die Abgründe sehen. You're welcome to see unsere dreckigen Ecken. Die sind nämlich sehr räudig, sehr grausig und sind auch sehr grausige Leute dort. Also, aber es ist lustig.
Aber es kann auch sehr überraschend herzlich und
ist es herzhaft.
Herzhaft. Ich kann sehr relaten zu dem, was du gesagt hast. So, das sind dann oft die unerwartetsten, lustigsten Abende, wo man sich völlig in ein Paralleluniversum reinfallen lässt.
Und weil man dann auch so eine andere oder so einen anderen Ort viel besser entdeckt. Also das finde ich halt auch, du lernst dann halt wirklich Leute von da kennen und nicht nur die eingefallene Filmlandschaft, was ja dann auch langweilig ist.
Die gentrifizierte Ecke irgendwie, sondern das Authentische.
Ja,
voll. Ja, herrlich, herrlich. Und du machst auch Filme, du führst Regie, du produzierst auch, was mich besonders beeindruckt, muss ich sagen, weil das ist ja ein unglaubliches Projekt, immer so einen Film zu produzieren, oder? Und da kommt jetzt auch ein neues Projekt, habe ich gerade auf Insta gesehen, das du angekündigt hast.
Ja, das wird wahrscheinlich, also das dauert immer 800 Jahre, bis man so einen Film gemacht hat. Nein, wir haben uns gerade Rechte gesichert an Auf See von Theresia Enzensberger, was sehr schön ist, und haben eine erste Treatment-Förderung bekommen. Das heißt aber, ich habe jetzt ein Jahr Zeit, um die ersten 10 Seiten zu schreiben. Und dann, also die werde ich vielleicht hoffentlich nicht brauchen, aber es dauert schon immer sehr lange. Also mein letzter Film hat von Idee und quasi Akquirieren bis dann fertiger Film 7 Jahre gedauert. Mhm. Also man muss sich schon sehr gut überlegen, mit wem man was für ein Projekt machen will, weil man ist, das ist länger als viele Beziehungen hier. In Berlin.
Also in 7 Jahren sehen wir dann den Film Auf See. Freut euch jetzt schon.
Schneidet euch an. 2030 in allen Kinos. Aber das Geile ist...
Hoffentlich. Die Rechnung ist auch, also du entwickelst 100 Sachen, 10 davon werden gemacht und 1 davon ist erfolgreich. Also insofern, bei gleichzeitiger, ewig langer Dauer ist es eigentlich eine total unvernünftige Branche. Mhm. Aber das macht es auch so besonders.
Und ich habe ihn leider nicht gesehen, aber die Kritiken waren fantastisch. Der letzte Film, Schweigend steht der Wald, wo ja der liebe Malakoff auch die Musik gemacht hat. Und das, glaube ich, auch der Plan jetzt dann für das nächste Projekt, das ist quasi eins von den Filmfamilienmitgliedern, ne?
Absolut, also wir kennen uns schon so richtig ewig. Wir haben zusammen Filme gemacht mit Klaus Lemke. Trash-Affinität. Also Klaus Lemke ist definitiv auch, reiht sich da gut ein in die Trash-Abgründe, die man so hat. Und seitdem haben wir irgendwie schon ganz viel zusammen gemacht. Und ich habe auch gerade einen Fernsehfilm gedreht, wo wir jetzt zusammen an der Musikauswahl sitzen und er auch die Musik machen wird. Mhm, und mache nächstes Jahr einen Tatort, wo er auch die Musik machen wird. Also wir sind schon so eine kleine Filmfamilie auf jeden Fall.
Wann macht sie diesen Tatort oder wann kommt der raus?
Aber der Fernsehfilm kommt 2025 und ich glaube, der Tatort kommt auch 2025.
Ah, okay.
Also 2025 kann man da mal wieder was anschauen. Sehr gut. Fernsehen geht ein bisschen schneller als Kino.
Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt zu dieser Geschichte. Und bevor wir reinstarten, es werden ja einige Leute auch reinhören, weil du zu Gast bist. Die kennen unser Format gar nicht. Und da wollen wir ganz kurz erklären jetzt, worum es geht. Liebe Nora, würdest du vielleicht die Spielregeln erklären?
Sehr gerne. Also, wir lesen eine Kaschemme der Geschichte. Eine Geschichte, die eine Kaschemme ist. Egal. Wir lesen diese Geschichte gemeinsam. Ich werde anfangen, weil ich habe sie recherchiert im Flugzeug und habe Blicke bekommen von jungen, hippen Mädels, die neben mir saßen und dachten, was ist mit der Frau, warum liest sie diese bunten Hefte?
Was sind das für Hefte?
Das sind Hefte vom schönen Kelter Verlag aus Hamburg. Dieses hier hat den Titel Wahre Schicksale, ist aus dem heurigen Jahr und ich werde anfangen zu lesen. Wenn eine von meinen Mitstreiterinnen hier am Tisch übernehmen will, lesen will, es zu spannend findet, nur zuzuhören, dann ruft sie Drama Carbonara Baby und bekommt das Heft und liest weiter.
Und wir dürfen nicht vergessen, die tolle Playlist. Wir haben eine ganz schreckliche Playlist, falls du die für deine Filme daraus die
Playlist des Grauens.
Sie ist, besteht nur aus Assoziationen, aus über 200 Folgen, die wir gemeinsam gelesen haben mit vielen prominenten Gästinnen.
Sie ist über 50 Stunden lang.
Und sie, und sie besteht von Schlagern über alle coolen Genres. Ja. Man muss sagen, ja, sind Schlager, ist Schlager, wird kein cooles Genre
per
mehr,
se oder? Ist für uns Schlager nicht so uncool.
Also für die Aster ist Schlager nicht so uncool.
Ich finde Schlager jetzt auch nicht so uncool.
Ja, schau, habt ihr was gemeinsam.
Also ich weil Fritz Ironie ist ja schon auch ein wichtiges, also ein wichtiger Faktor. Ja,
natürlich.
Und wenn man sich jetzt auch gerade so in der Mode umschaut, also man wundert sich eigentlich, warum Dieter Thomas Kuhn nicht zurückgekommen ist aus der 90er-Welle. Der fehlt doch noch.
Auf jeden Fall, falls dir irgendein Lied einfällt zu einem Wort, zu einer Situation, zu was auch immer, Haus auf die Playlist, wir geben es dann drauf.
Voll gut.
Ja. Also, dann legen wir los. Die Geschichte aus der Kategorie Großfamilie statt Job wird erzählt von Sophie K. 27. Da haben wir ein Bild von der Sophie. Ist eine süße, blonde Frau mit blauen Augen, natürlich was sonst.
Rosa Pulli.
Rosa Pulli und sie sitzt am Tisch mit ihrem Laptop.
Moderner Laptop. Das
ist ein MacBook.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein MacBook. Wow. Und sie hat so einen Stift in der Hand und nachdenklich schaut sie in die Ferne.
Da ist Gold auch im Hintergrund.
Ja, was ist das? Was ist das? Das schaut aus wie ein Horn, oder?
Wie ein Horn?
Ja, irgendwie. Oder,
ach so, oder Designerlampe.
Designerlampe.
Mhm. Wow. Würde ich sagen. Okay, gut gestellte so Blondine schick. Im rosa Pulli.
Genau. In so einem sehr, sehr geschmackvollen
es ist sehr,
Büro. Es ist ein sehr geschmackvoll eingerichtetes Büro.
Schaut so monochrom aus, schön.
Also der von dem Job wahrscheinlich, den sie dann aufgeben muss.
Warte ab.
Anwaltskanzlei, irgendwas.
Okay. Okay. Mhm. Also Sophie K. 27 sagt, mein Mann will 9 Kinder. Ah, das bedeutet aber, sie hat noch keins.
Ja. Aha. Warum will der genau 9?
Naja, das werden wir schauen. Weil 10 ist einfach zu viel, Aster.
Ja, übertreiben wir nicht.
Er hat nur mal 9 Finger.
Vielleicht hat er das ausgerechnet mit so Autositzplätzen oder sowas.
Vielleicht, ja. Oder Zimmer im Schloss. Ja. Vielleicht haben sie 9 Kinderzimmer. Okay, also. Mein Mann träumt von vielen Kindern und einem Eigenheim im Grünen. Dafür habe ich aber nicht so lang studiert. Ich bin Architektin und zwar eine gute und möchte mir einen Ruf erarbeiten. Da schwor mir Leander, sich um die geplante Großfamilie zu kümmern, damit ich Karriere machen könnte.
Oh, ein Rollentausch im Kälteuniversum.
Na, wart's ab. Okay. Modern. Also der Ansatz ist modern.
Die Umsetzung, nö.
Seit 4 Jahren bin ich mit Leander verheiratet. Er ist Theaterwissenschaftler, also nicht unbedingt der Beruf zum Reichwerden. Doch das war auch nicht der Grund für seine Berufswahl. Er war und ist ein Freigeist, der keine Konventionen kennt. Deshalb war ich umso erstaunter, als er mich nach kurzer Zeit des Zusammenlebens schon zur Heirat drängte.
Aha.
Sehr unsympathisch. Mhm. Ich hatte schließlich zugesagt, obwohl meiner Ansicht
Ich hatte zur Heirat zugesagt.
Okay, ich komme.
Ich wurde gedrängt. Ich habe trotzdem zugesagt. Vielleicht einfach besser lassen. Ich weiß nicht, klingt überhaupt das, nicht gut. Ja,
klingt nach Formular.
Ja, nach RSVP. So. Also ich hatte schließlich zugesagt, obwohl meiner Ansicht nach heute kein Kind mehr darunter leiden muss, dass es nicht denselben Nachnamen hat wie der Vater.
Na, Alter. Drama Carbonara Baby.
So ein Scheiß. Das ist wirklich erstaunlich, wie viel das noch ausmacht. Also mein Mann hat einen Doppelnamen. Und jetzt wohnen wir ja so in Berlin, sehr zentral, wo man so denkt, das könnte jetzt für die Leute auch okay sein. Also wie oft sich mein Mann in den letzten Jahren angehört hat, ah, da hast du dich auch nicht durchsetzen können. Ah, oh, interessant, was es heute alles gibt. So von Leuten
wirklich?
Zwischen 30 und 40, die irgendwie hier leben.
Der hat deinen Namen angenommen als Doppelnamen?
Genau.
Oder ist er Familiendoppelname? Kann ja sein, dass der den mitgebracht hat.
Nee. Der hat meinen Namen angenommen und hat seitdem einen Doppelnamen.
Was Feines, aber ich kann doch auch gar nicht wissen, ob das nicht irgendein, das hat ja nicht automatisch mit einer Ehe zu tun.
Ja, aber in dem Fall wissen das die Leute dann schon, dass er meinen Namen angenommen hat, aber fanden das wahnsinnig irritierend so und kritikwürdig. Und dann dachte ich, also wenn das hier schon so schlimm ist, wo, also wo soll es dann entspannter sein? Also irre, wie viel das Leuten ausmacht.
Ich habe ja auch einen Doppelnamen. Ich bin geschieden mittlerweile, habe den Namen aber behalten, weil ich den so funky fand und lustig und so absurd lang und schwer zu buchstabieren, dass ich mir gedacht habe, ich möchte gerne, dass das Teil meines Lebens bleibt. Und ich bin dann aber eher kritisch als Frau angesprochen worden, warum ich diesen Namen nicht abgegeben habe, quasi.
So, du bist doch gar hast du nicht wieder zurückgegeben?
Wieso hast du denn nicht? Und ich denke mir so, ja, das ist ja Teil meines Lebens so. Mir ist dann eher so gegangen, so, willst du den guten Namen nicht wieder hergeben, quasi, der kehrt da ja gar nicht so. Ah, nicht so extrem, aber jetzt.
Naja, im Subtext schon.
Im Subtext
jetzt
schon.
Jetzt nicht mehr, ne?
Entschuldigt. Ja. So, wir lesen weiter.
Gut.
Also, ich liebte meinen Mann. Und das ist auch heute noch so. Seine verrückten Ideen brachten Farbe und Abwechslung in unser Leben. Im wahrsten Sinn des Wortes. Doppelpunkt. Er schliff die antiken Stühle, die er von seinen Eltern geerbt hatte, ab und strich sie neongrün. Punkt.
Er wow. Diese Ideen, die der Lerner hat, das ist der Wahnsinn.
Crazy Typ.
Verrückter Typ.
Er kaufte sich Materialien für Window Colors und verzierte das Fenster unserer Essküche mit der Schlussszene aus Romeo und Julia.
Was? Ja. Das. Sie ist eine sehr gute Architektin und wünscht sich für all die tollen Häuser, die sie plant, einfach viel Window Colors. Design. Da brauchst du das, das nicht. Ja, das ist,
was ist da jetzt so lustig, Tatjana?
Ja, ich sehe mit Window Colors assoziiere ich als Mutter so Kinder auf die Fenster
so Schmetterlinge und so.
Hände,
Schmetterlinge. Handabdrücke.
Ja. Es ist die Szene aus Romeo und Julia.
Das kann ich mir nicht vorstellen, wie das mit dem Barz, den man da auf die Fenster schmiert, geht.
Ja, wir werden dann nachher googeln.
Nein, vielleicht das, das ist ja dieses, das hast du ja in diesen Tuben.
Ja, eben.
Und es gibt ja auch Leute, die tatsächlich, das finde ich gar nicht so schlecht, so Rosettenfenster oder sowas daraus machen.
Wirklich?
Ja, und das ist dann eigentlich gar nicht so falsch. Aber
schaut sich wieder umgebildet, toll.
Ja, aber was ich halt nicht mag, ist, am Ende ist es halt trotzdem einfach Plastikfolie.
Okay.
Also das, den Eindruck wird man nicht los. Und ich glaube,
sie kommt ja aus dieser bisschen, sagen wir mal, versnobter klingenden Architektenfamilie.
Ja.
Und deswegen führt das auch selbstverständlich zu Irritationen bei meinen Eltern und all unseren Freunden. Wer will schon zwei tote junge Menschen sehen, wenn er gerade seinen Lammbraten verspeist? Was zur Hölle ist hier los?
Romeo und Julia, zwei tote junge Menschen.
Tote junge Menschen, während man den Lamm, wenn man ein totes Lämmchen verspeist.
Ja, genau, das Kind verspeist.
Ja. Ja. Langweilig wurde uns also nie. Nur sein ewiges Lamentieren über seine geplante Großfamilie mit 9 Kindern unter Anführungszeichen nervte auf Dauer. Ich liebe Kinder auch, sagte ich, als wir wieder einmal dieselbe Diskussion hatten. Und ich will auch welche. Aber warum ausgerechnet 9?
Also, Drama Carbonara Baby.
Ah, oh je, ich habe schon einen Satz weitergelesen. Die Begründung ist, oh je, hi.
Uff. Ja gut, aber das ist ein Klassiker, was er jetzt sagt. ist ein psychologischer Klassiker.
Ja, ich bin so gespannt jetzt.
Weil auch ich 8 Geschwister hatte.
Ganz banal,
antwortete Leander. Und das hat sich als ideal herausgestellt.
Für ihn ist es so, ach Gott.
Aber tatsächlich ist es wirklich oft so, dass die Kinder genau diese Kinderanzahl oder dass die Erwachsenen genau die Kinderanzahl reproduzieren von den Familien, in denen sie quasi aufgewachsen sind. Das passiert sehr oft. Mhm. Und wenn sie es vorher stoppen wollen, dann kriegen sie danach nur zufällig eins oder so. Es ist sehr oft, dass sie es auf diese Zahl bringen. Und das habe ich schon beobachtet. Hä? Was?
Ist es bei euch so? Nein.
Nein,
bei mir ist es nicht so. Ja, bei mir, ich hätte es gern gemacht, aber dann war es zu anstrengend. Ich habe auf diese 3 nicht mehr aufstocken können, ich hatte keine Kraft.
Sehr gut. Ah ja, genau, an dieser Stelle, das haben wir uns vorher ausgemacht, weil ich habe das gerade vorher vorgespielt, wegen diesem Mama-Sein. Mein Sohn hat vorgestern aus dem Blauen heraus ein Lied gedichtet. Er ist nämlich zu mir gekommen und hat gesagt, Mama, du hast eigentlich niemals frei. Und ich habe gesagt, na sicher habe ich frei, wir fahren ja in die Toskana und wir fahren hier Urlaub. Und er hat gesagt, na, aber da tust du immer organisieren oder kochen oder dir um jemanden kümmern, du hast eigentlich niemals frei. Wann liegst du jemals rum und tust nichts? Dann habe ich gesagt, naja, schon länger nicht. Mhm. Genau, und dann hat er ein Lied gedichtet. Ist auch für dich, vielleicht kannst du relaten. Das spielen wir jetzt ganz kurz vor, es dauert nur wenige Sekunden. Ihr werdet also nicht mit Kinderliedern ewig gequält.
Das ist ein Hit. Das möchte ich mal vorausschicken, ich habe schon gehört, das ist ein Hit.
Ja. Wir haben schon kurz getanzt vorher in der Küche.
Ja. Mama hat niemals Ferien. Mama hat niemals Ferien. Hat niemals Ferien. Nie in den Sommer, Winter und Herbst sind auch ausgefallen, Semester genauso und dann die Osterferien
auch.
Mama hat niemals Ferien. Mama hat niemals Ferien. Niemals Ferien. Niemals
das haben die eh getan.
Bravo, Janusz.
Und ich glaube, davor hat Sophie K. auch Angst.
Möglicherweise.
Deswegen will sie vielleicht keine neuen Kinder, denn man hat wirklich niemals Ferien, oder? Aber Lisa, was sagst du? Hast du jemals Ferien?
Hast du jemals Ferien?
Also jetzt wird es kompliziert. Also Ferien hat man ja als erwachsener Mensch sowieso irgendwie nicht mehr, weil Ferien sind ja sowas Festgelegtes, so, was einfach über einen hereinbricht. Und jetzt ist ja das Ding, wenn normale erwachsene Leute, ich weiß nicht, normal klingt jetzt so doof, also Leute in angestellten Verhältnissen haben dann Urlaub, also was erlaubt werden muss. Aber ich bin halt nicht angestellt. Als Selbstständiger hast du nie Ferien und nie Urlaub. Selbst dann, wenn du keine Kinder hast.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Extra rein, gell, weil man endlich Zeit hat.
Ja.
Ja, das ist also auch niemals Ferien!
Niemals Ferien!
Aber ich glaube, Sophie ist irgendwann nur mal am Strand gelegen und hat eine Woche in den Himmel gestarrt. Genau. Er hingegen will 8 Kinder, weil er hatte auch 9 Kinder, weil er hatte auch 8 Geschwister. So. Hat mal jemand deine Mutter gefragt, ob sie so viele Kinder haben will? So leicht kam er mir nicht davon. Sie hat es auch geliebt. Was hat sie geliebt? So langsam verläuft die Geduld. Dass sie ihr Leben als Gebärmaschine fristen musste.
Oh, oh, oh Gott.
Wow.
Sie hat es geliebt, dass sie ihr Leben was?
Als Gebärmaschine fristen schon,
aber sie hat
musste.
Es geliebt. Ist das die Aussage?
Nein, das die Frage ist die, sie rastet jetzt aus. Ach so. Und ist so, was hat sie geliebt? Dass sie, also sie kritisiert ihn quasi, dass die Mutter nur als Gebärmaschine missbraucht wurde.
Was arg ist.
Das ist ein unverschämter Vorwurf. Also erstmal, weil man ja die Mutter in dem Moment auch ein bisschen für unmündig erklärt.
Natürlich, die hat ja auch mitgemacht.
Man kann ja die mal fragen, freundlich, aber jetzt dem Partner da so was vorzunehmen, ist schwierig.
Okay. In den nächsten 3 Jahren bekamen wir 2 Kinder. Darauf hatten wir uns geeinigt und ich war glücklich. Leander unterstützte mich wirklich prächtig. Er übernahm einen Großteil der Elternzeit, damit ich recht früh wieder in meinen geliebten Job arbeiten konnte. Das heißt nicht, ich hätte mich vor meiner Verantwortung als Mutter drücken wollen. Um zunächst Lisa und später Laura stillen zu können, hatte ich mit meinem Chef abgemacht, die jeweils ersten Monate im Homeoffice zu arbeiten. Horror mit stillenden wobei, ganz am Anfang geht's noch, gell, da schlafen sie so viel. Aber sobald sie aufwachen, ja, kommt echt das Gefühl. 2x die Woche fuhr ich zu Konferenzen ins Büro. So konnte ich meine beiden Kleinen wachsen und gedeihen sehen und gleichzeitig meine Position im Büro festigen. Leander machte es nach eigenen Angaben nichts aus, seinen Job als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni zum Wohle seiner Familie ruhen zu lassen. Im Gegenteil, fast jeden Tag beschwor er seine Fähigkeiten als Hausmann und ließ seinen Worten auch entsprechende Taten folgen. Die Kinder liebten ihn natürlich, aber Leander achtete darauf, dass wir jeden Tag genügend Zeit mit Spielen und einfach Beisammensein miteinander verbrachten.
Drama Carbonara, Baby. Faszinierend, dieser Leander.
Es macht mich so aggressiv, alles, dass ich dachte, wenn ich jetzt nicht lese, dann schreie ich die ganze Zeit dazwischen.
Du kannst die Aggression und den Hass auch gerne mit einbauen.
Mit einbauen.
Ja. Lass es raus.
Du hast noch, das rechnete ich ihm hoch an.
Ja, das wäre für mich schon. Nein, das habe ich
nicht gelesen. Ah, das wäre schon für mich. Ja. Ah, Entschuldigung. Ich dachte, ich habe es nicht gehört, weil ich so gelabert habe. Ja,
du kannst jetzt nur Kompliment an den Leander aussprechen.
Das rechnete ich ihm hoch an. Siehst du, wie gut es klappt mit uns? Fragte mich Leander eines Sonntagnachmittags, während wir mit unseren Kindern einen ausgiebigen Spaziergang durch den Stadtpark unternahmen. Was meinst du denn? Fragte ich zurück. Ich meine unsere Familie, antwortete er, und ich ahnte, worauf das wieder einmal hinauslief. Wir könnten gern noch einige Kinder bekommen. Du siehst ja, ich meine es ernst, wenn ich sage, ich helfe. Wieso das sagt er denn die ganze Zeit, er hilft?
Aggressiv.
Wir erzählen hier einen Mann, der eigentlich einen Großteil der Arbeit macht und trotzdem wird gesagt, dass er hilft.
Weil es eigentlich wäre es ihre Aufgabe.
Ja.
Und er ist aber so nett, dass er hilft.
Ich meine es ernst, wenn ich sage, ich helfe. So ein Idiot. Das tust du, gab ich ihm recht, aber zwei Schwangerschaften reichen mir und die kannst du mir nun wirklich nicht abnehmen. Verstehst du das? Natürlich verstand er, aber er war schlau genug, nicht unvorbereitet in das Gespräch zu gehen. Er schlug vor, wir könnten doch Kinder adoptieren. Dann könnten wir nicht nur uns selbst, sondern auch den Kindern und damit der ganzen Gesellschaft etwas Gutes tun. Lea, sagte ich, obwohl ich wusste, dass er diesen Kurznamen nicht besonders leiden konnte. Du weißt...
Leander.
Okay, Entschuldigung. Du weißt, wie sehr ich unsere Kinder liebe. Ich weiß nicht, ob das mit fremden, also adoptierten Kindern ebenso wäre. Jetzt mach mal einen Punkt, unterbrach er mich. Sie würden ebenso zu unserer Familie gehören wie Lisa und Laura.
Dass diese Kinder Lisa und Laura, Lisa, Laura und Lea und wie heißt die nochmal?
Sie heißt Sophie.
Okay. Sie gehört nicht dazu.
Und alle anderen sieben
sind also der Leander. Auch. Der Leander heißt ja in Kurzform Lea und dann gibt es auch Lisa und Laura genau. Und sie ist wirklich ein Fremdkörper.
Die nächsten sieben Kinder kriegen auch alle mit L vorne.
Ja.
Ja, schon durchüberlegt. Der Leander.
Der macht ja auch nichts unvorbereitet.
Genau. Ist ein bisschen gruselig, oder? Nicht?
Ja. Okay. Nach einigen Wochen, während derer wir häufig über das Thema stritten, erklärte ich mich bereit, mit Leander zum Jugendamt zu gehen, um uns überhaupt über die Möglichkeiten einer Adoption zu informieren. Was wir dort erfuhren, machte vor allem Leander einen Strich durch die Rechnung. Internet haben die nicht, gell? Letztes Jahr wurden weniger als 4.000 Kinder in Deutschland adoptiert, sagte uns die Leiterin des Jugendamts. Zwei Drittel davon waren Stiefkinder. Mit anderen Worten, sie gehörten sowieso schon zur Familie. Das ist beispielsweise in Familien so, bei denen ein Partner Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Ehe brachte. Aber die Zahl der adoptionswilligen Eltern hat doch so stark abgenommen, wandte Leander ein, der sich natürlich auch vorab schlau gemacht hatte. Warum geben sie uns denn keine Chance, wo wir doch eigentlich so die perfekte Adoptionsfamilie wären. Es brauchte 5 lange Gespräche mit dem Jugendamt, bis wir letztlich überhaupt einen Antrag stellen durften.
Aber warum ist das so? Das ist ja anscheinend wirklich extrem arg, bis man mal adoptieren darf, oder?
Das ist ja ein langwieriger, schwieriger Prozess.
So schwierig der Leander jetzt ist, seien sie wirklich eine perfekte Familie. Sie sind gut gestellt, sie essen Lammbraten, sie malen Romeo und Julia an die Fenster.
Die Frau vom Jugendamt sagt ja auch gar nichts. Die sagt, es wurden weniger als 4.000 Kinder adoptiert. Also ein Grund wurde nicht genannt, oder? Habe ich das verpasst? Und wie geht es jetzt weiter, fragte ich. Wir diskutieren das in unserem Plenum und Sie erhalten dann Nachricht, beschied uns die Amtsleiterin. Nach 6 Wochen wurden wir zum finalen Gespräch geladen. Wir waren unheimlich aufgeregt und sahen uns schon um mindestens ein Familienmitglied reicher. Doch weit gefehlt. Trotz ausreichenden Einkommens, stabiler Familienstruktur und dem Wunsch, gerne auch ein Kind zu nehmen, das kein Säugling mehr ist, wurden wir abgelehnt.
Warum?
Eine nachvollziehbare Entscheidung bekamen wir nicht mitgeteilt. Selbst als wir nachweisen konnten, dass Leander nur noch 15 Stunden im Monat arbeitete, reichte das nicht. Übrigens, Wie wir durch zufällig anwesende andere adoptionswillige Eltern erfuhren, bestand das sogenannte Plenum in diesem Jugendamt aus 5 Frauen und einem Mann, dessen Leiterin und damit die letztlich entscheidende Person eine 25 Jahre junge Sozialpädagogin war. Die selbst hatte keine Kinder.
Wie inkompetent. Ja. Eine junge Frau ohne Kinder. Aber
ich frage mich gerade, wohin das jetzt rausläuft irgendwie. Weil
ich befürchte, weil sie als Frau nicht zu Hause
geht. Ja.
Das befürchte ich, dass das jetzt hier gleich rauskommt.
Weil der Mann, der Haupt hier Care zu Hause Sachen. Und das ist halt einfach nicht optimal, das optimale Rollenbild.
Also deswegen das wird so die Zusammensetzung des Plenums so betont.
Ja.
Weil es sind lauter Frauen, die wissen, dass nur Frauen das können.
Ja. Aber dann müsste doch eigentlich die Hoffnung liegen bei einer 25-jährigen Sachbearbeiterin, die quasi die junge Generation repräsentiert und die das vielleicht, der das vielleicht eigentlich wurscht ist, im besten Fall.
Wir werden sehen, aber es könnte auch sein, dass es einen Besuch zu Hause gab und jemand hat die beiden Leichen am Küchenfenster gesehen.
Zwei toten jungen Menschen
am Fenster. Und gesagt, I don't know, nicht die beste Umgebung.
Das ist ja so geil. Sie lesen Shakespeare?
Das geht leider nicht. Wie soll man hier als Adoptivkind ordentlich seinen Lammbraten essen?
Ja, wie soll man sich entfalten können?
Wir verstanden die Welt nicht mehr. Wir hätten zumindest gern die Gründe für die Ablehnung gewusst. Doch statt einer Adoption hatte man uns geraten, uns doch erst einmal als Pflegeeltern zu bewerben. Das brachte mich nun völlig in Rage, denn in diesem Fall könnte man das Kind auch noch nach 2 Jahren wieder wegnehmen und der leiblichen Mutter bzw. den Eltern zusprechen. Dass Angelina Jolie und zahlreiche andere Promis, auch Deutsche, offenbar so viele Kinder adoptieren durften, wie sie wollten, obwohl die ständige Aufmerksamkeit der Medien sicher nicht das Beste für die Kinder war, machte uns wütend. Ja, aber die adoptieren ja nicht.
Vergleich.
Diese gehen ja ins Ausland und also du kannst ja, die können ja auch einfach ins Ausland fahren und sich da ein Kind kaufen. Also ist ja keine.
Ist es leicht, sich ein Kind zu kaufen im Ausland?
Wenn du reich bist.
Ja, da geht es um Geld, glaube ich, auch. Und das ist alles sehr shady. Also,
Geschichte, da kannst du dich erinnern, in der Ukraine mit diesen Leihmüttern.
Oh ja, das sag.
Da haben sie sich quasi ihre genetisches Material in eine ukrainische Mutter gepflanzt. Transportiert. Ja. Und dann war aber gerade Kriegsausbruch, auch in der Geschichte. Und dann waren da diese ganzen Mütter im Bunker mit den ganzen Babys und die Leute konnten ihre Kinder nicht mehr abholen.
Ja. Das ist ja tatsächlich ein
leidlichen Kinder. Das ist die Realität gewesen. Also es ist nur immer die Realität wahrscheinlich. Ja. Jetzt nicht mehr, weil das...
Das ist ja irre.
Das ist arg, gell?
Das war arg. Und dann ging es darum, dem Kind ranzukommen, aber natürlich auch der Mutter zu helfen, weil die ja in so einer prekären Situation war. Und das war leider die Realität. Also mittlerweile, wahrscheinlich wird das nicht mehr so vorangeschritten sein in den letzten 1,5 Jahren dann mit den neu dazukommenden, aber die zu dem Zeitpunkt gerade schwanger waren und wo das schon so geplant war, da sind sehr viele Leute in Kalamitäten kommen, das muss ganz schrecklich gewesen sein. Und, ja. die kleinen Babys natürlich auch. Also die ganze Organisation. Oh Gott, ja, du hast völlig recht, Sorgegeschichte.
Okay, na gut, also in Deutschland kriegen sie kein Baby, nicht so wie Angelina Jolie.
Genau, weil mit der vergleichen wir uns natürlich. Ne? Das ist die unmittelbarste Person,
die mir einfällt. Ich meine, das ist auch eine ähnliche Kinderzahl.
Ja.
Jetzt, also der Leander und die Angelina, die könnten gut
hätte sich mit ihr zusammentun sollen. Ja.
Stimmt. Das wäre eine Möglichkeit für
ihn. Wieso hat er nicht einfach die Angelina geheiratet?
Eine andere Frau mit 7 Kindern heiraten, das sagen, kommt auch.
Ja, oder Bushido irgendwie.
Ja, die haben schon wieder Kinder gekriegt, gell?
Die haben 8 Kinder, haben die.
Wirklich?
Ja, die haben schon wieder Kinder gekriegt. Jetzt in Dubai haben sie schon wieder irgendwelche Zwillinge rausgepoppt oder so.
Ja, aber es
das ist schon eine Weile her. Schön, 8 Kinder sind es. Wenn man sich nicht selber kümmern muss, ist das fantastisch.
Ja.
Es dreht sich mit Sicherheit mal wieder ums Geld.
Das ist doch.
Mutmaßte ich. Ich verstehe ja, dass die Stellung der leiblichen Eltern gestärkt werden soll, antwortete der Verständnisvolle, das habe ich jetzt eingefügt, Leander. Mhm. Aber wenn sie sich trotz staatlicher Unterstützung finanziell wie psychologisch zur Freigabe entschieden haben, ich sage doch, Geld regiert die Welt. Ich war immer noch maßlos sauer.
Aber sie wollte doch am Anfang gar nicht mehr Kinder. Warum ist sie jetzt plötzlich so sauer?
Weil ihr die Entscheidung abgenommen wurde und sie einfach diesen Bescheid bekommen hat.
Weil das System sie benachteiligt.
Ja, weil sie das Gefühl hat, sie hat es nicht selber entschieden. Es wurde für sie entschieden.
Und dass das auch noch so eine 25-jährige junge Sozialpädagogin, die nicht mal Kinder hat, ja.
Unmöglich.
Was hat die denn zu melden? Hm. Ich meine, sie ist ja quasi Angelina Jolie. Und dann kommt da die andere You're daher. So right.
Und ihr perfektes Leben natürlich auch in Frage stellt.
Ich glaub, darum geht es auch, genau. Oder? Dass das nicht reicht, was sie zu bieten haben.
Ich meine, sie hat Stühle in Neonfarben.
Ja, antike Stühle.
Antike Stühle. Tage, Wochen, Monate vergingen. Lisa wurde eingeschult und als ob die Kinder unsere geheimsten Wünsche erkannt hätten, fragten beide oft, wann sie denn endlich ein Brüderchen bekämen. Laura plapperte natürlich nur nach, was ihre große Schwester ihr vorredete, aber ihre treuen Blicke verfehlten ihren Eindruck auf uns Eltern keineswegs. Jeden Tag rechnete ich mit einem neuen Vorstoß seitens Leanders, weshalb ich lieber von mir aus das Gespräch suchte. Lea, begann ich weiß, worüber du die ganze Zeit nachdenkst, aber ich sage dir hier und jetzt und ein für alle Mal, ich werde nicht ein drittes Mal schwanger.
Drama Carbonara, Baby.
Ansage.
Ansage.
Können wir Fotos kurz besprechen?
Das Foto. Auf dem Foto sehen wir Leander und Sophia. Das ist auf jeden Fall eine andere Frau, oder?
Würde ich sagen. Ja, ja. Aber ich finde, er ist so ein Leander, oder?
Er ist ein extremer Leander. Und sie sitzen offensichtlich am Amt und haben gerade ihren Antrag
aber abgegeben. Aber dieser Mann hat doch niemals die antiken Stühle seiner Eltern neon lackiert. Entschuldigung, oder? Mm-hmm. Niemals im Leben.
Window Colors im hellblauen Hemd.
Ich weiß nicht. Da hat er sich schick gemacht fürs Amt, mm-mm, natürlich.
Das stimmt, sonst
hat er wahrscheinlich immer. Aber die Brille kauft man nicht extra fürs Amt.
Alle Leute, die Bilder sehen wollen, Insta, Facebook, Drama Carbonara, da könnt ihr mitschauen bei unseren Postings, ja?
Also, sie sagt, sie wird nie wieder gebären.
Spaziert, hereinspaziert, Drama Carbonara erobert die Bühne.
Kommt zur großen Drama Carbonara Podcast Revue am 15. Juni in der Kulisse Wien.
Erst ein Schnitzel und ein Glaserl,
dann eine skandalöse Geschichte.
Und zum Schluss ein Finale Grande. Und freut euch auf unsere Special Guests aus dem Drama Carbonara Universum.
Holt euch die Tickets ab sofort auf ÖTicket und Kulisse.at.
Kommt zu uns nach Wien und bringt eure Liebsten, eure Freunde und alle Vögel und Verwandten. Wir sehen uns.
Wir freuen uns.
Juhu, Bussi.
Bussi.
Juhu.
Und jetzt geht's weiter mit unserer Geschichte.
Er sah mich traurig an. Mein Liebster, wir haben zwei Kinder, fuhr ich fort. Und was für welche? Bessere können wir uns doch gar nicht wünschen. Warum willst du denn noch mehr Kinder? Ich verstehe das einfach nicht. Ich weiß, es klingt verrückt, antwortete er. Aber ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und ich kann dir sagen, es gibt einfach nichts Schöneres. Du weißt gar nicht, was das heißt, auch wenn du es selbst erlebt hast, gab ich zurück. Denn du warst ein Kind. Was glaubst du denn, wie sich deine Mutter gefühlt hat? Meinst du, dein Vater hat jemals gefragt? Die beiden waren immer was? Ein Herz und eine Seele.
Wie mit der Mutter? Bild, ist die tot oder wo haben, ist diese Mutter?
Glaubst du, der Vater hat gefragt? Was ist das alles?
Also, die beiden waren immer ein Herz und eine Seele, behauptete mein Mann. Darüber hat es nie auch nur den Hauch einer Diskussion gegeben. Ja eben, rief ich aufgeregt, das sagen halt immer nur die Männer. Ach, hör doch auf mit dem Feministinnen-Gerede, antwortete mein sonst so liberaler Ehemann.
Da Lea, Alter.
Ist aber was ausgebrochen aus ihm.
Feministinnen-Gerede.
Feministinnen-Gerede? Ich war außer mir. Auch du dürftest wissen, dass deine Mutter erst ab 1958 ohne Erlaubnis deines Vaters den Führerschein machen durfte. Mhm. Und oh, welch Fortschritt. 4 Jahre später konnte sie ein Bankkonto eröffnen, ohne dass dein Vater seine schriftliche Genehmigung dazu geben musste.
Das ist jetzt ja cool.
Gehen wir. Leander winkte ab und tat, als wollte er das Zimmer verlassen. Eins noch, rief ich. Es war im Jahr deiner Geburt, 1977, als der Gesetzgeber beschloss, dass Frauen auch ohne Erlaubnis ihres Mannes einen Beruf nachgehen konnten. Bis dahin galt nämlich die sogenannte Hausfrauenehe. Das waren nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das
ist so crazy. Aber ich überleg grad, also Leander ist Jahrgang 1977, aber sie ist doch erst 27 und der Leander ist jetzt dann quasi schon Mitte 40?
Ja.
Mitte, Ende 40?
Ah. 46.
Wow. Deswegen auch vielleicht, dass ein bisschen Generational Gap zwischen den beiden so.
Von der vielleicht Feministin ist er auch einfach dem Amt zu alt.
Das ist ja, er ist ja genau. Das wird
da ein alter weißer Mann. Weil er ist ja verantwortlich daheim und
geriatrisch. Geriatrische Vaterschaft. Ja. Und jetzt sag du mir, wie viele Männer sofort den Schalter von Macho-Mann auf echte Gleichberechtigung umgelegt haben. Leander sah mich verständnislos an. Dann trottete er nach draußen. Zeitsprung. Ich hätte es damit gut sein lassen können, doch ich bemerkte, wie Leander immer unglücklicher wurde. Wenn ich ihn darauf ansprach, tat er es nur als Müdigkeit oder unbedeutende Stimmungsschwankungen ab. Doch ich sah, wie er immer in sich gekehrter wurde, und das wollte ich nicht. Also machte ich mich selbst auf die Suche nach einer Lösung. Nach wochenlangen Recherchen und einigen 1.000 Euro Auslagen war ich soweit.
Was?
Wofür?
Nach dem Abendessen brachten wir die Kinder zu Bett, dann zog ich Leander mit sanfter Gewalt ins Wohnzimmer. Der atmet jetzt schon eine Stunde, sagte ich und zeigte auf die Karaffe mit dem Rotwein.
Mein Satz der Geschichte.
Finde ich toll. So weird.
Der atmet jetzt schon eine Stunde.
Er sah mich erstaunt an und roch am Wein, zog die Brauen hoch und fragte, gibt's was Besonderes zu feiern? Das hoffe ich doch, antwortete ich und erklärte ihm, dass am nächsten Tag meine Eltern kämen, um auf die Kinder aufzupassen, während wir 3 Tage zu einem Kurztrip aufbrächen. Und wohin, wollte Leander wissen. Lass dich überraschen, schlug ich vor.
Na, wohin fahren Sie? Wir, die Geschichte nicht kennen.
Irgendwo hin, um ein Kind zu kaufen?
Ja, aber wohin fahren Sie hin, das Kind kaufen?
Oder?
Lustiges Ratespiel mittendrin.
Ich werde das jetzt nicht los, diesen Gedanken an diese ukrainischen Leihmütter. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, vielleicht ist es auch, also ich kann an nichts anderes denken als Leihmütter in der Ukraine.
Okay.
Ja, ja. Irgend so eine Geschichte hat sie recherchiert. Ja,
ich glaube, sie wechseln Kontinent.
Oh, 3 Tage?
Drei Tage.
Ja, mein Gott,
ja, gut, man weiß auch nicht, wovon die leben. Also insofern.
Vielleicht haben die auch einen Privatjet und können schnell mal irgendwo hinfliegen.
Ja.
Angelina.
Oder?
Angelina. Also, 24 Stunden später bestiegen wir eine Maschine der staatlichen rumänischen Taromlinie.
Und Demisch war.
Landeten 2,5 Stunden später in der Hauptstadt Bukarest. Mhm. Auf dem Flug erklärte ich, was Leander natürlich längst geahnt hatte. Wenn es nicht anders geht, nehmen wir die Sache eben selbst in die Hand, sagte ich. Wir werden von einem Anwalt, der auch Deutsch spricht, abgeholt. Er ist erfahren in diesen Dingen und hat in Deutschland einen sehr guten Ruf. Leander sah mich beeindruckt an, sagte aber weiter nichts, bis wir nach der Ankunft den Anwalt trafen. Er hatte vereinbarungsgemäß ein Schild mit der Aufschrift Karpat-Rundreise hochgehalten und gleich, nachdem wir uns bei ihm gemeldet hatten, seinen Ausweis und seine Zulassung als Anwalt gezeigt.
Rundreise?
Ja, das ist eine Tarnung.
Tarnung.
Ja. Ist das illegal?
Kinder verkaufen, ich glaube schon.
Ja, aber es ist ja Kinder adoptieren, das eben. Ist ja jetzt Kinder aber verkaufen, oder? Das
ja, es wird einen offiziellen Prozess geben und es wird angeben, den man ein bisschen beschleunigt, wahrscheinlich mit entsprechend finanziellen Dings. Der dann auch offiziell ist, aber wahrscheinlich muss man dann nicht 3 Jahre warten, sondern nur 3 Tage.
Okay.
Nikolai, unser Anwalt und Führer während dieser Reise, erklärte uns das weitere Vorgehen. Du sagst am Telefon, es käme euch nicht darauf an, ein Baby zu adoptieren, sondern ein Kind zwischen 5 und 6, richtig? Ja, bestätigte ich, das passt besser in unsere Familie. Leander nickte zustimmend. Das ist auch leichter für unsere beiden Mädchen. Nicolet hatte 4 Waisenhäuser ausgesucht, die dringend auf ausländische Adoptiveltern warteten, da die staatlichen Mittel für die Einrichtungen bei weitem nicht ausreichten. Im Zuge meiner Recherche hatte ich die unglaublichsten Dinge gehört. Man müsse Kinder aus solchen Häusern herauskaufen. Die Preise würden sich nach Haar- und Augenfarbe richten. Und weiß ich noch alles für Schauermärchen.
Nico, ich find, das kann ich mir gut vorstellen. So eine Beliebigkeit mit, oder? Es ist dann so, ich gehe einfach hin und dann irgendeins bleibt dann hängen so und das nehme ich halt dann mit. Und das eigentlich muss man wurscht. Ja, wenn es blaue Augen hat, ist es noch besser, als wenn es andere.
Ist teurer.
Das ist so scheiße
einfach. Blond-blauäugig ist teurer. Nicolet bestätigte, dass etliche Paare aus Westeuropa und sogar aus den USA mit diesen Vorstellungen hierher kämen und auch sofort mit Bündeln voll Euro- oder Dollarscheinen wedelten. Die machen alles kaputt, sagte er traurig. Es schadet den Häusern, dem Personal und nicht zuletzt den Kindern. Ich kann euch versichern, die Mehrheit dieser sozialen Einrichtungen wird von verantwortungsvollem Personal geführt. Man ist froh, wenn man weiß, dass die Kinder in gute Hände kommen.
Was? Ich verstehe hier nichts. Sind Sie nicht genau diese Menschen, die mit den Geldbündeln kommen?
Ja.
Aber Sie haben nicht damit gewedelt, gell?
Sie haben nicht gewedelt.
Ja. Alles in der Rolle verpackt.
Okay. Sie machen das, die machen noch genau den... Das ist doch genau der Move, den die jetzt machen. Ich verstehe es nicht. Und was ich mit Beliebigkeit meine, ist, ich meine, das ist ja eine emotionale Reise, sowas zu tun, oder? Diese Adoption und dann, gerade wenn es dann Geschwister gibt, die schon in der Familie sind und das muss irgendwie passen und sich gut anfühlen und irgendwie schön sein. Das ist das volle Trauma, schon alles vorprogrammiert.
Ja, eben, das denkt man die ganze Zeit, volles Trauma. Und die sind ja 5, 6, die sprechen kein Wort Deutsch. Das heißt, die kommen in eine Familie, wo sie nichts verstehen. Ich war im Sommer in Budapest mit meinem jüngsten Sohn und dort stand ein Kind unter einem Baum im wunderschönen Park neben diesem Schloss und weinte, herzzerreißend. Und diese Mutter stand da und sagte immer, komm. Das Kind hat ein bisschen anders ausgeschaut wie sie. Und ich habe dann im Nachhinein erfahren, weil ich bin zum Kind gegangen und habe gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob ich ihm irgendwie helfen kann oder so. Um der Mutter aus der Situation zu helfen, weil oft sind so, wie nennt man das, paradoxe Intervention. Ja?
Ja.
Wenn man die Kinder kurz rausholt aus ihrem Film und dann geht es für alle besser. Und dann habe ich gedacht, gut, ich helfe ihnen. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat das Kind gerade erst vor einem Tag adoptiert in Budapest, dieser Roma-Sinti-Kind, das ihre Sprache nicht spricht, das war ein Amerikaner. Und die haben natürlich als Englischsprachige auf sie eingeredet und das Kind hat nichts verstanden, hat diese Menschen nicht gekannt und es waren auch 2 Kinder dabei, 2 ältere Brüder, 5 und 7 oder so. Und der Vater, die halt gewartet haben, dass das Kind sich irgendwie erholt und in diese Arme läuft, aber das wollte, hat die Frau ja nicht gekannt, ja.
Gott,
total arg. Diese Sprachbarriere ist so schlimm. Ja? Du bist plötzlich wo und du verstehst niemanden und die sind deine neue Familie.
Und du musst ja dann auch, also jetzt sind die noch dort, aber du musst ja dann auch in ein komplett anderes Land. Also nicht nur, dass du, es ist ja schon schlimm genug, wenn du deiner Familie weggenommen wirst, also irgendwie in ein Heim musst oder so, dann aber auch noch den kompletten Kulturkreis zu verlassen, der dir ja irgendwie noch Wurzeln gibt oder irgendwie noch eine Zugänglichkeit gibt, das ist schon extrem hart.
Ja.
Und ich glaube, da ist beim 5-6-Jährigen ist das Trauma schon vorprogrammiert, weil da ist einfach die Prägung schon da und die Sprache und das alles. Beim Säugling ist es immer so, naja, aber 5-6,
ja, was vielleicht das schon alles erlebt hat.
Situation, auch es werden ja oft Geschwisterverbände auch auseinandergerissen, die dann bei den Familien oder gemeinsam in den.
Aber sie sagt ja, es passt halt besser in unsere Familie. Ja. Also, ne, also man sucht sich ja auch jetzt den passenden Schrank aus und nicht da. Also,
ja,
es ist irre, wie diese Sprache auch da drin ist.
Wie so ein Turbodiesel mit 75 PS statt 90. Ja. Es ist so.
Ja.
Okay, eine tolle Geschichte, Nora. Danke, es ist so aufwühlend.
Aber viel Diskussionsstoff.
Also Zeitsprung. Die Zustände im ersten Haus, das wir besuchten, verschlugen uns fast die Sprache. Zimmer mit bis zu 20 Kinderbetten, die meisten schon viel zu klein. Für die Älteren, die Verpflegung hätte in jeder deutschen Kita für eine Strafanzeige gereicht. Weil auch wie man da dieses rumänische System stehen lässt gerade, oder?
Aber ich glaube tatsächlich, dass das rumänische System nicht besonders geil ist.
Ja, aber das war vielleicht früher war das ja ganz, ganz schrecklich. Also wir reden so aus dieser Ceausescu-Zeit, man erinnert sich an das, ja. Mhm. Aber jetzt sind die in der EU seit vielen Jahren und das ist auch, das kann nicht. Also
Bulgarien ist auch in der EU, fahr mal in diese Länder, das ist wirklich komplett, das schaut nicht aus wie in der restlichen EU.
Ich möchte nur, ohne es zu wissen, nicht unbedingt dieses Klischee, dass dort alles furchtbar und schrecklich und Dings. Also wir wissen es einfach nicht. Wo kommen denn all die Kinder überhaupt her, fragte ich den Anwalt. Viele kommen vom Land, antwortete Nikolai. Dort hat man mit Empfängnisverhütung nicht allzu viel zu tun. Das sind ja die Mittelalter, Entschuldigung. Und wenn die Kinder dann älter werden, werden sie entweder einfach vor den Waisenhäusern abgesetzt oder man schickt sie kurzerhand auf die Straße, wo sie dann sich selbst zu versorgen haben. Das machen die Eltern dann gerne in der Hauptstadt, weil es auf dem Land viel eher auffiele. Ich sah Leander an und uns beiden traten die Tränen in die Augen. Die Leiterin dieser Einrichtung war studierte Kinderärztin, übersetzte unser Anwalt, hatte allerdings seit 4 Monaten kein Gehalt mehr bekommen. Sie machen das Beste aus ihrer schlimmen Lage, erklärte Nikolai. Ich arbeite kostenlos für einige Häuser, um ihnen wenigstens zu ihrem Recht zu helfen. Die Leiterin führte uns durch das ganze Haus. Als wir aus der Säuglingsabteilung in die nächsthöhere Altersklasse kamen.
Säuglingsabteilung, das klingt wirklich wie bei Karstadt.
Ja, und dann in die nächsthöhere Klasse.
Die Altersklasse starrten uns die Kinder, die in oder vor ihren Bettchen saßen oder lagen, an, als wären wir Außerirdische. Nikolai bat uns, mit zu seinem Auto zu gehen. Er hatte etliche Stiegen Obst und Joghurt eingekauft.
Steigen, oder?
Nein, es steht Stiegen.
Naja.
Wow. Und Joghurts mit Y statt mit J. Okay. Anyway. Die wir nun in die Küche des Waisenhauses trugen. Besser als jedes Spielzeug, befand der Anwalt. Und wir mussten ihm recht geben. Würde ich jetzt nicht so sagen, aber gut. Wenn beides nicht da ist, so schrecklich. Ne? Die Leiterin war uns dankbar und drückte uns ständig die Hände. Während wir durch die Räume gingen, kamen wir uns wirklich wie auf einem antiken Sklavenmarkt vor. Die Kinder schienen zu wissen, weshalb wir gekommen waren. Viele von ihnen drängten sich in unsere Nähe und einige fassten uns an den Händen, so als ob sie uns nicht mehr loslassen wollten. Ich weiß nicht, ob wir das Richtige tun, sagte Leander. Das tut ihr, glaubt es mir, antwortete Nikolai.
Oh, da mischte ich da auch gleich ein.
Ohne Menschen wie euch ginge es den Kindern hier noch viel schlechter. Ich weiß nicht. Einer der Jungen hatte es mir besonders angetan. Er mochte 4 Jahre jung sein, hatte kohlrabenschwarzes Haar und tiefbraune Augen. Er war eher scheu und hielt sich hinter einem Bettchen versteckt, das vielleicht einem 2-Jährigen Platz geboten hätte, aber nicht ihm. Ich sah die Leiterin fragend an. Das ist so dramatisch, ey.
Nicht auszuhalten. Ich sah die Leiterin fragend an. Sie lächelte warm und sprach den Jungen an. Viktor, stellte sie ihn vor. Von Nikolai erfuhr ich, dass er schon fast 6 war. Die beiden unterhielten sich eine Weile, dann wandte sich der Anwalt wieder an uns. Ihr gefällt ihm, sagte er dann. Und er würde mit euch gehen.
Oh Gott, das ist so traurig.
Mir rutschte das Herz in die Hose. Aber, mehr brachte ich nicht heraus. Ich musste ihn doch fragen, erklärte Nikolai. Oder hat euch der Mut verlassen? Ich könnte es verstehen und niemand würde euch Vorwürfe machen. Oh, das ist aber passiv-aggressiv, oder? Er hat recht, sagte Leander. Deshalb sind wir doch hier und irgendwann müssen wir eine Entscheidung treffen. Mit Tränen in den Augen stimmte ich ihm zu. Als Nikolai ihn noch einmal ultimativ fragte, sah Viktor mit großen, feuchten Augen die Heimleiterin an, rannte zu ihr und umarmte sie heftig. Sie verabschiedeten sich. Er ist der Sonnenschein in diesem Haus, erklärte der Anwalt. Während ich mit dem Jungen an der Hand ein wenig vor dem Gebäude spazieren
ging. Eure Gesichtsausdrücke am Tisch sind gerade echt alle sind so, was? Ich habe vorher fast geweint.
Nein,
bei diesem Mensch versteckt sich hinter dem Bettchen.
Was mir auch gerade bewusst wird, ich meine, wir hinterfragen jetzt natürlich schon, wie real das alles ist und ich hoffe, dass es tatsächlich nicht so ist, weil die ja sehr random dahin kommen. Es sind halt irgendwie Leute aus Deutschland mit Kohle in der Tasche und schauen eh nett aus und so. Aber you never know, was für crazy people dorthin gehen und relativ leicht sie da Kinder mitnehmen können. Und oh, what the fuck passiert? Das kann ja keiner. In Deutschland ist halt dieses Prozedere offensichtlich sehr kompliziert und langwierig und dödelt, aber das hat ja einen guten Grund. Ne? Und dort ist es halt so beliebig so. Gibt da, wenn es solche Leute wie sie nicht geben, dann ging es den armen Kindern noch viel schlechter.
So Shopping halt.
Also ich habe keine Ahnung, wie es in Rumänien ist.
Missbrauchsunterstützend, meiner Meinung nach.
Also ich weiß nicht, wie es in Rumänien ist, aber ich habe mal einen Dokumentarfilm gesehen über, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie Nepal oder es war ein asiatisches Land, wo es wirklich auch um solche Kinderheime ging und wie sehr die auch dafür da sind, um Geld zu erwirtschaften und teilweise eben auch die Situation in den Kinderheimen bewusst schlecht gelassen wird, obwohl es hohe Einnahmen gibt durch Leute, die dann eben sich Kinder suchen und die sind dann dort und denken dann, oh, ich muss jetzt hier ein Kind retten. Also da wird das Mitleid gefördert, da wird auch Leute, also das ist wirklich ganz dramatisch, also diese Sklavenhandel, Marktgeschichte
so ist das gar nicht, bisschen, genau. Oder?
Und ich weiß nicht, ob es in Rumänien auch so ist, aber ich habe auf jeden Fall mal einen Film gesehen, der das behandelt hat und das war hochdramatisch und eigentlich genau wie hier. Wo war ich denn jetzt? Er ist der Sonnenschein in diesem Haus, erklärte der Anwalt. Während ich mit dem Jungen an der Hand ein wenig vor dem Gebäude spazieren ging, erledigte Leander den Schriftkram. Und natürlich müssten wir einige tausend Euro zahlen, aber nicht an das Waisenhaus, sondern für die sehr rasche Bearbeitung der Adoptionspapiere.
Mhm, alles klar.
Das Geld muss ich morgen auf dem Jugendamt abgeben, erläuterte Nikolai. Ich hatte mit viel höheren Kosten gerechnet. Ich nahm 2000 Euro in 50er-Scheinen und umarmte die Heimleiterin, der die Trennung von Viktor ganz offensichtlich ebenso schwer fiel wie dem Jungen selbst. Ich gab ihr das Geld in die Hand. Multumesh, sagte ich. Danke. Das einzige Wort, das ich aus dem Wörterbuch behalten hatte. Sie hob abwehrend die Hände, doch ich drückte sie noch einmal, nickte ihr freundlich zu und so verließen wir vier das Waisenhaus. Zwei Erwachsene, die bis in ihre Grundfesten erschüttert waren, ein Erwachsener, der versuchte, die Situation so pragmatisch wie möglich anzugehen und ein kleiner Junge, dem eine Reise ins Ungewisse bevorstand.
Und einer, der gerade sehr viel Geld verdient hat, oder ne? Irgendwie
gar nicht so viel.
Gar nicht so viel, es waren noch 2000 Euro über fürs Waisenhaus.
War gar nicht so teuer, das Kind.
Das sind nämlich die Guten, unsere Protagonistinnen hier. Nikolai setzte uns in der Innenstadt in einem alten, wunderschönen Café ab und sagte, er hole jetzt die Papiere und käme in einer halben Stunde wieder. Nach seiner Rückkehr zeigte er Viktor seinen Ausweis, der sicher gar nicht wusste, was das war, und brachte uns dann wieder zum Flughafen. Ich habe ihm eingeschärft, den Zöllnern beim Abflug überhaupt keine Antwort zu geben, außer, dass er euer Sohn sei. Ich danke euch für alles, macht es gut. Wir dankten auch ihm und verabschiedeten uns.
Es ist offensichtlich nicht legal. Sonst
naja, aber was hat er jetzt an Pass gekriegt, wo der Name der Eltern jetzt drinsteht?
Ja, weil sie Schmiergeld gezahlt haben, damit es schnell bearbeitet
wird. Das Kind hat jetzt einen falschen Pass.
Nein, das Kind ist jetzt adoptiert. Also bei uns ist es ja auch so, wenn
bei einer Adoption. Was steht in dem Pass?
Der Name der Eltern, aber bei einer Adoption hast du ja dann auch den Namen der dich Adoptierenden.
Genau. Er hat jetzt einen neuen Pass mit seinem neuen Namen, weil er jetzt das Kind von den beiden ist.
Wir sind ja drei Tage unterwegs, ne?
Wochenendtrip.
Aber was glaubst du, wie das bei der Angelina ist?
Der Wein muss länger atmen, als die Reise dauert.
Oh Gott. Ja. Vor allem das finde ich ja so, wie das eingeläutet wurde, dieser Ausflug, oder? Er atmete bereits eine Stunde.
Das ist irre.
Oh Mann.
5 Stunden später, also auch mal für, da sind ja noch Geschwister, die wollen zwar ein Brüderchen, aber mit denen müsste man ja vielleicht auch mal sprechen. Also die haben ja schon eine Tochter in der Schule und so. Und dann so, wir fahren mal 3 Tage weg und dann kommt man mit so einem, Kind wieder. 5 Stunden später stiegen wir vor unserer Wohnung aus dem Taxi. Die Kinder winkten schon aus dem Fenster. Wir hatten versucht, sie auf alles vorzubereiten, dass ihr neues Brüderchen beispielsweise kein Deutsch sprach. Wir hofften, dass Viktor nicht allzu überwältigt würde von den neuen Eindrücken. Wann haben sie die denn vorbereitet, wenn der Mann doch gar nicht wusste, dass sie nach Rumänien fahren?
Regiefehler.
Da hat sie den Kindern schon mal gesagt, du, ich hole jetzt mit dem Papa ein neues Geschwisterchen. Aber sagt's dem Papa nicht, es ist eine Überraschung.
Der Papa wünscht dich doch so viele Kinder.
Ja. Aber die beiden wünschen sich auch ein Brüderchen. Ja. Das war nämlich auch wichtig, dass es kein Schwesterchen, sondern ein Brüderchen ist.
Ja. Hoffentlich hat es die richtige Augenfarbe. Ja. Doch wie so oft sehen Erwachsene Probleme, die Kinder gar nicht als solche wahrnehmen. Klar, Viktor war ängstlich und scheu. Aber als er meine Mutter sah, rannte er zuerst zu ihr und ließ sich von ihr auf den Schoß nehmen. Mutterinstinkt, einmal umgekehrt, sagte ich, und wir mussten wie befreit auflachen. Als aber unsere Mädels Viktor vorsichtig an die Hand nahmen und ihm sein neues, großes Bett in seinem eigenen Zimmer zeigten, war auch bei ihm der Damm gebrochen. Die drei verständigten sich mit Händen und Füßen und schon kurze Zeit später kannte unser neuer Sohn einige grundlegende Begriffe auf Deutsch. Kein Wunder. Lisa zeigte anhand von Lauras Bilderbuch auf die Gegenstände und nannte sie auf Deutsch. Aber darum musste ich mir ohnehin keine Gedanken machen. Lerner würde ab sofort zu Hause bleiben und sein Versprechen, der Familien- und Hausmann zu sein, wahrmachen. War der das nicht schon die ganze Zeit daheim? Der hat
schon ein paar Stunden an der Uni als wissenschaftlicher Assistent gearbeitet.
Der hat es am Anfang ruhen lassen und dann wieder, du hast so recht. 15
Stunden im Monat hat er ja trotzdem
noch. Ja, aber jetzt ist vorbei.
Jetzt vorbei mit seiner Karriere.
Ja, wie soll das auch gehen? Also 3 Kinder?
Na, 15 Stunden auch in der Woche. So.
Im Monat. Im Monat.
Es ist einfach zu viel.
Ja.
Ja. Weil ja, ein Mann kann nicht das, was eine Frau kann. Du würdest jetzt sagen, eine Frau kann arbeiten und sich um 3 Kinder kümmern. Ja. Ein Mann muss dann schon Vollzeit daheim sein.
Ja.
Wie soll das sonst gehen?
Ja, weil Männer können halt das mit diesem Multitasking nicht so.
Ja, ja.
Das ist besser außerdem, für ihn.
Außerdem vielleicht will er ab und zu noch einen Stuhl abschleifen oder so.
Windowcolors.
Das braucht alles Zeit und ja.
Man braucht auch Zeit für Hobbys.
Ja.
Schon 2 Tage später war er mit Viktor in unserer Schule, die auch Lisa besuchte, und sorgte dafür, dass der Junge in die Vorschule aufgenommen wurde. Dank unserer Kinder, Leanders pädagogischen Fähigkeiten und nicht zuletzt Viktors sozialer Begabung, klappte die Integration wie am Schnürchen. »Sag mal, Schatz«, fragte eines Abends mein Mann, »wo das doch so gut geklappt hat. Meinst du nicht?« »Sprich es gar nicht erst aus«, sagte ich warnend. »Die nächsten Jahre will ich meine 3 Kinder groß werden sehen und sonst nichts.« Wir fielen uns lachend in die Arme. Ende.
Das ist alles so schlimm. Also es ist wirklich schlimm. Und jetzt die anderen 6 Kinder ist irgendwie jetzt eh wurscht.
Das war ihm jetzt auch zu aufwendig. Da musste er wohin fahren und so. Also wenn sie bereit wäre zu gebären, wäre er da voll dabei.
Er wird schon noch mal wollen. Mhm. Ja? Also weil,
ja.
Obwohl ich mich eh gleich gefragt habe, warum, also wenn man schon da ist, vielleicht ist es billiger im Doppelpack.
Doppelpack mit dem, ja, Geschwister hätte man nehmen können.
Und jetzt haben sie doch schon einen super Kontakt da mit dem Nikolai, oder?
Ja.
Sich auf WhatsApp jetzt befreundet, kann man ihm mal schreiben zwischendurch.
Auch die Frau von dem Heim, die haben sie ja auch.
Ja, du hast recht. Ja. Die sind schon auf LinkedIn sie gefolgt. Da kann man easy. Ja, also das ging doch. Und mal zwischendurch einen kleinen Ausflug, vielleicht geht sie dann aus. Na, ich will gar nicht so zynisch sein. Mich beeindruckt sehr, wenn Menschen sich für Adoption entscheiden. Ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist. Schade, dass, glaube ich, so wenig erfolgreiche Adoptionen dann stattfinden innerhalb von einem sehr bürokratischen System, wie es in Österreich ist oder auch in Deutschland. Aber dass es da dieses offensichtliche, schädige Meta-Universum irgendwie gibt, wo das so was Marktartiges hat, so, das finde ich ganz, 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 ganz furchtbar. Furchtbar.
Es ist total arg, dass Kinder eigentlich so oft so rechtelos sind.
Ja.
Und es war ja auch bei dieser syrischen Welle 2015, bei der Flüchtlingswelle so, sind unendlich viele Kinder gekommen und sie haben tausende Kinder nicht mehr gefunden.
Was
die waren
gar nicht,
wie vom Erdboden verschluckt und kein Mensch weiß, wo die sind.
Mhm.
Ja? Also diese Kinder, die ohne Eltern sind, die haben einfach niemand, der ihre Rechte vertritt. Ja? Vielleicht in der Masse, dass sich dann irgendjemand ihre annimmt. Im Allgemeinen, aber so als Einzelnes, als Individuum, bist du quasi im freien Spiel des Lebens. Ja?
Muss der Klick kommen dann.
Ja. Und es ist ja auch eben spannend, also wenn man sagt, es ist so kompliziert in Deutschland, dann betrifft eben dieser Schutz von Kindern, der kann jetzt zu stark sein oder wie auch immer, das wäre mit Sicherheit zu diskutieren, einfach nur Kinder mit deutschem Pass.
Mhm.
Und offensichtlich kann man ganz einfach, wenn man ein Kind irgendwo anders adoptiert hat, mit diesem Kind hier einreisen. Und sagen, ja, das ist jetzt meins und das habe ich mitgebracht und dann wird überhaupt nicht geschaut. Also uns dürften doch ruhig als Staat auch die Kinder interessieren, die nicht mit einem deutschen Pass nach Deutschland kommen.
Mhm.
Und das fehlt hier ja komplett. Also da geht man dann einfach kurz zur Schule, meldet das Kind an und dann ist irgendwie alles fein. finde ich seltsam.
Ich frage mich halt, ob das wirklich die Realität ist.
Naja, es ist natürlich auch sehr verkürzt. Ne? Wir sind hier immer noch beim Kälteuniversum. Jetzt kommen wir mal alle ein bisschen runter. Es ist ja trotzdem...
Ja, naja.
Also, ja, aber wer weiß, wie verkürzt das ist. Ne? Also es ist sicher verkürzt, aber da glaube ich, hat die Sarah-Lisa schon recht, dass das einfach wirklich Kinder mit deutschem Pass schützt, was natürlich schon ein Wahnsinn ist. Also das stimmt fix, ne?
Absolut. Es ist, ja, genau. Mhm.
Also im Endeffekt ist es... hat man das jetzt auch gesehen nach im Ukraine-Krieg und wie da Kinder und Familien gekommen sind, wie da die Mechanik schützen zu wollen, einfach viel größer war als jetzt zum Beispiel, wenn jemand aus Syrien, aus Afghanistan oder aus Afrika kommt, dann ist das, die Bewertung ist dann eine andere, sage ich jetzt mal ganz nüchtern. Und das ist allein schon wirklich schlimm und das zeigt halt auch viel, wie Leute, die in einer privilegierten Welt wie wir leben, ticken, wenn man das so bewertet und sagt, du ja, du nein. Und
voll.
Ja, das ist absolut nicht in Ordnung, aber ich glaube, dass das auch nie anders wird.
Das hoffe ich schon, dass das irgendwann mal anders wird. Das ist ja ein Zeichen von Dummheit.
Ignoranz.
Von moralischen Abgründen und Dummheit ist das ja. Und auch von Kapitalismus. Das Geldsamheiten für die eigenen Leid und so. Ja,
und es ist natürlich auch tief rassistisch.
Ja.
Aber ich finde auch hier so interessant, weil sie ja wirklich schockiert sind oder schockiert beschrieben werden in dieser Situation, in diesem Heim und eigentlich erklärt wird. Also ich finde die Darstellung der Eltern auf dem Land, die ihre Kinder in ein Heim geben, so absurd. Weil wer ja Kinder hat, weiß ja meistens, dass Eltern doch häufig ihre Kinder auch irgendwie leiden können. Und dass es ja oft auch einfach ein unfassbarer ökonomischer Druck ist. Mhm. Eine unfassbar komplizierte Lage, weil irgendwie du Ernteausfälle hast oder noch ein krankes Kind oder wie auch immer. Und es wird wirklich so dargestellt, ja, also es ist ganz schlimmes, verrohtes Gesindel im Prinzip, das da auf dem Land lebt und die Kinder in der Stadt aussetzt. Und das ist so irre, weil ehrlicherweise, wenn es dir ums Kind gehen würde, dann würdest du da nicht heulend stehen und dann Tausende von Euros zahlen, um eins mitzunehmen. Dann würde ich sagen, ich suche mir eine Familie und die könnten wahrscheinlich von dem Geld, was ich jetzt hier für diese eine Adoption zahle, könnte ich diese eine Familie so unterstützen, dass sie sich vernünftig um ihre Kinder kümmern kann. Also es wird so eine Pseudo-Emotionalität aufgemacht oder ein Mitgefühl aufgemacht, was einfach nicht stimmt. Es geht darum, sich selbst mit einem Kind zu versorgen und nicht einem Kind zu helfen.
Mhm. Und dieses Bild der westlichen Menschen als Retter, das ist ja auch immer dieses White Savior-Komplex, der auch oft vorgeworfen wird, weißen Menschen aus der westlichen Welt, dass man immer
Angelina
denkt...
Angelina Jolie zum Beispiel?
Ja, oder keine Ahnung, dass man halt denkt, man ist jetzt jemand, man rettet die Welt oder man rettet zumindest partiell Menschen, weil man kann und weil man halt auch so ein guter Mensch ist und reich und weiß und privilegiert und jetzt ist man so großherzig und rettet halt jemanden. Aber dass da so viel mitschwingt, auch an Rassismus und Klassizismus und einfach eine... das auch unterm Strich nichts ändert an dem Grundproblem, aber außer man fühlt sich selbst besser. Der rettet, kann sich auf die Schulter klopfen und kriegt wahrscheinlich von seinem Umfeld auch noch Lob. Ihr seid ja toll, ihr habt diesem Kind, na. Und somit ist es eigentlich, geht es auch wieder nur um einen selber, dass man sich selbst besser fühlt.
Ja, es ist halt eine schwierige Situation. Was ist die Alternative? Sie holen das Kind nicht?
Ja. Natürlich, ja.
Also wisst ihr, jede Möglichkeitsform, die da in so Paralleluniversen stattfinden könnte, außer allen Menschen, sagen wir, in Rumänien geht es ökonomisch besser oder so, ja. Mhm. Aber was ist die Alternative, die besser ist? Ja? Mhm. Das ist, also ich muss echt sagen, ich finde das eine gute Beobachtung, dass diese Sprache hier das alles so prägt und wie das von uns rezipiert werden kann, wie es erzählt ist, das macht viel aus. Überhaupt in unserer Welt, wie wir über Dinge reden, und dann sind wir nochmal fürs Gendern. Okay. Es macht was aus, wie wir über Dinge reden, sie darstellen und sie benennen. Ja? Und ich würde sagen, die Konklusion aus der Geschichte ist gar nicht, was ist besser oder was gibt es für bessere Möglichkeiten, sondern einfach, es ist wichtig, wie wir über die Dinge reden und dass wir das reflektiert tun und mit Empathie gegenüber anderen Menschen, so woher und wie die auch immer sein mögen irgendwie. Ja?
Sowieso und immer, egal in welchem Kontext. True that. Wer hat die Geschichte nochmal recherchiert, du?
Ich.
War doch gute Geschichte.
Hat auf jeden Fall irgendwie auch mal ein anderes Thema aufgemacht, über das wir ja auch noch Stunden wahrscheinlich diskutieren könnten. Deswegen, ja.
Ich habe trotz des ernsten Themas doch zwischendurch sehr gelacht mit dem Song vom Janosch. Großartig. Ja. Ich möchte den Janosch an dieser Stelle herzlich grüßen.
Ja, toller Song.
Wollen wir ihm spontan ein Lied zurückschicken?
Wir haben gerade Ferien.
Wir haben gerade Ferien.
Mama macht Ferien.
Ferien. Ausschlafen in Berlin.
Sehr gut.
Bussi, oh. Schatzi.
Lieber Jana, dickes Bussi von uns. Liebe Sarah-Lisa, es war fantastisch.
Ich fand es großartig bei euch. Ja, dankeschön.
Hat uns auch sehr gefreut. Ich fand es auch schön, dass du so, du konntest das so gut zwischen dieser Ernsthaftigkeit und auch mit diesem Augenzwinkern zwischendurch. Ich glaube, das war eine Geschichte, die gut gepasst hat mit dir als Gast, habe ich das Gefühl.
Ich fand sie auf jeden Fall sehr bewegend.
Sehr bewegend. Sehr bewegend.
Wie so 11 in der Früh, gell? Ja. War ziemlich ein Ride.
Und könnt ihr euch erinnern, letztes Jahr mit unseren GästInnen haben wir immer gefragt nach einem ultimativen Berlin-Tipp.
Ah, ja.
Für die Drama Carbonara-HörerInnen, die vielleicht auch Berliner, man weiß ja als Berliner nicht alles. Hast du irgendeinen coolen, ultimativen Berlin-Insider-Tipp?
Essen oder
ein schöner Spaziergang, ja. Ein crazy oder Platz.
Gute Ausstellung, wäre für mich toll.
Insider-Tipp ist natürlich immer so eine Sache, aber weil wir jetzt so nah dran sind und ich finde, dass es einfach einer der besten Orte ist, allerdings im Sommer, ist natürlich, und ich vermisse es gerade so, ist natürlich das Prinzenbad. Mhm. Und gerade für Leute, die nicht in Berlin leben und dann oft nur aus der Presse mitbekommen, wie fürchterlich es da angeblich ist, es ist ein fantastisches Freibad. Es gibt dort die besten Freibad-Pommes in ganz Berlin, mit sehr viel Mayo, wenn man möchte. Und es ist so ein vielfältiges, diverses Superbad für Kinder und Alte und alle. Man sollte da unbedingt hin.
In welchem Bezirk ist das?
Ist direkt Kreuzberg. Hier um die Ecke in Kreuzberg.
Ah, wirklich? Prinzenbad. Da gab es ja diesen Film Prinzessinnenbad. Ne?
Genau.
Ich komme aus Muschi, du Kreuzberg. Nein, ja. Aus Kreuzberg, du Muschi.
Thomas Muschi, du.
Wir alle kommen aus einer Muschi.
Es wurde dann umgedreht.
Daher Kreuzberg. Daher kommt das Label Muschi Kreuzberg. Die haben das daran abgeleitet.
Verstehe. Ich finde, das ist ein sehr schöner Schlusssatz, Mara.
Es ist ein schöner Schlusssatz, aber ich wünsche mir nur, dass jede von uns, weil Lieder waren gar keine auf der Playlist, ich wünsche, dass jede ein Lied draufhaut und ich gebe Hänschen klein drauf. Ein Kinderlied wünsche ich mir von jeder.
Ich gebe vom Traumzauberbaum drauf. Eine dicke Regenwolke. Oh, das ist unser gut. Lied, Mara.
Voll. Sweet Child of Mine von Guns N' Roses. Ein klassisches Kinderlied.
Wow. Also ich muss ganz, ganz doll an Hänsel und Gretel denken.
Ja.
Und das gibt es natürlich als so Kinderlied oder halt von Humperding als Opa. Aber Hänsel und Gretel hat, glaube ich, viel mit dieser Geschichte zu tun.
Ja, und Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein auch, gell?
Stock und Hut.
Stehen im Hut.
Gut, dann wir kommen aus dem Muschi, du Kreuzberg. Das war fantastisch. Dickes Bussi. Danke, Sarah-Lisa.
Macht es gut.
Danke.
Dankeschön.
Ciao, ciao. Baba.
Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch 1, 2, 3 Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns. Und folgt uns auf Instagram und Facebook oder schaut vorbei auf www.dramacarbonara.at, um alle dramatischen Wendungen aus erster Hand mitzuerleben.
Falls ihr noch nicht dazu gekommen seid, abonniert uns auf Apple Podcasts und Spotify und schreibt uns auch gerne eine Bewertung. Wir freuen uns darüber wie wahnsinnig und für andere Hörerinnen ist es auch eine tolle Entscheidungshilfe.
Und zuletzt, helft uns bei der Recherche. Die Hefte gibt es in jeder Trafik und wir freuen uns über eure Fundstücke in unserem Podcast Drama Carbonara, laut und kommentiert vorzulesen. In diesem Sinne, ciao, Bussi, Baba und
Pfiat euch!